Jo, guten Morgen allerseits. Erste Frage wieder von mir, ihr kennt das, gibt's Fragen? Nichts aufgetaucht, nichts Neues. Okay, dann geht's weiter mit einem Thema Zeit. Das klingt jetzt erstmal so, Zeit in der virtuellen Maschine, ja, soll möglichst schnell gehen und die Uhr soll richtig gehen und wo ist jetzt das Problem, ne?
Da haben wir doch schon ein Problem mit den beiden Sachen zusammen.
Ja. Einerseits sage ich, wir haben gar kein Problem, wirklich. Im Sinne von möglichst schnell, ja, das gilt ja nicht nur für virtuelle Maschinen, das gilt bei euch, glaube ich, auch und bei mir genauso, für jeden echten Rechner genauso, möglichst schnell. Ne? Man kauft sich das, was man gerade so für Geld kriegen kann, möglichst schnell, umso besser, je schneller. Und dass die Uhr richtig geht, na gut, das kann ja so schlimm eigentlich nicht sein. Ne? Man kann ja die echte Uhr fragen bei der Simulation, die wird es einem dann sagen, wie spät es ist. Ja, wir werden sehen, Zeit ist schon fast mit das schwierigste Kapitel im Sinne von virtueller Maschine. Jo, zunächst einmal, was bedingt jetzt alles Zeit? Zum einen würde man sagen, ja, wenn ich jetzt wirklich 1:1 einen Rechner nachmachen will, also jetzt nicht, also bisher haben wir mal gesagt, die funktionalen Eigenschaften haben wir nachgemacht, so, also wenn er die Addition ausführt, dann soll er die auch so ausführen, wie die Addition halt ist. Die nicht funktionalen Eigenschaften, Fehlertoleranz, Wärmeerzeugung, Zeitbedingungen, das ganze Zeug haben wir bisher ja unter den Teppich gekehrt. Wenn wir jetzt sagen, diese nicht funktionale Eigenschaft Zeit, die gucken wir uns jetzt mal an. Wo spielt das alles rein? Ja, zum einen natürlich könnte man sagen, ja, so und so viel CPU-Instruktionen sind pro Zeiteinheit auszuführen. Ja, ihr wisst selber, so einfach ist allein das schon nicht. Ne? Das weiß man ja von vielen modernen Rechnern gar nicht, wie viele Instruktionen pro Zeiteinheit sind das jetzt eigentlich. Gut, wenn man dann irgendwie einen kleinen Mikrocontroller hat mit einfacher Pipeline, dann kriegt man das vielleicht noch hin, dann kann man sagen, mit jedem Takt eine und das Ding läuft mit 24 MHz. Oh klar, okay, klar, wissen wir es. Aber so beim typischen Pentium, Spark, Super, Skalar, irgendwas, oh, weiß der Henker, wie viele Instruktionen der pro Sekunde durchkriegt. Ne? Das ist ja, so, wovon hängt das ab? Das hängt logischerweise erstmal vom Takt ab, das ist das, was man gesagt kriegt. Ja, aber ja zum Teil variabel ist, ne? Ihr wisst, also das ist schon nicht ganz so eine Konstante. Ja, wie viele Instruktionen werden pro Takt ausgeführt? Weiß auch keiner so genau. Ne? Da steht dann drin bis zu 4 oder irgend sowas. Ja, bis zu sagt dann jetzt wieder nicht wirklich was. Das kann zwischen 0 und 4 schwanken. Ja, dann kommt es natürlich drauf an, bis zu 4 könnte heißen, er will 4 holen, aber dann kommt es auf den Cache drauf an. Hat er die Daten? Hat er sie nicht? Wie schnell kriegt er die Daten? Wissen wir auch meistens nicht. Oder wisst ihr, wie schnell euer First-Level-Cache in eurem Rechner ist? Ein Takt, zwei Takt, drei Takt. Das war schon schwierig rauszufinden. Second-Level das gleiche. Also Anzahl der ausgeführten CPU-Instruktionen pro Zeiteinheit. Also nachzumachen ist schon ein Problem, aber überhaupt an die Info ranzukommen, wie es denn eigentlich im Original ist, ist schon gar nicht so einfach. Jo, gleiche gilt natürlich für die Grafikkarte, auch die hat natürlich irgendwelche male Dreiecke. Ja, wie viele Dreiecke pro Sekunde kann sie malen? Wie funktioniert der Shader? Wie funktioniert die Pipeline des Shaders? Keine Ahnung. Ja, wie lange dauert es eine Platte zu beschreiben, einen Block zu lesen, ja, das eigentliche Lesen und Schreiben, das kriegt man vielleicht sogar noch raus, man weiß, wie schnell sich das Ding dreht, man weiß, wie viele Sektoren auf der Platte sind und dann kann man es ja, so grob, ne? Wie das jetzt allerdings aussieht mit der Armbewegung, wie lange braucht der Arm jetzt von einem Sektor zum anderen, das ist bei modernen Platten nicht einmal eine Konstante. Da sagt er nur, er weiß, er ist auf Spur 3 und er will auf Spur 5, dann gibt er dem Arm einen Schubs und während er so rübergleitet, liest er schon Spuren und bremst dann ab, wenn er sich der Spur nähert. Ja, ne? Also trivial ist sicher nicht. Netzwerk, senden, empfangen. Ja, gut, ihr habt, was weiß ich, ein Gigabit-Netzwerk, dann wisst ihr, wie viele Bits pro Sekunde drüber gehen, ja, wie die kodiert sind. Und was passiert bei Kollisionen, was, wenn der Hub die jetzt gerade nicht annimmt, weil er gerade mit einem anderen beschäftigt ist. Auch nicht so einfach. Das Einzige, was man leidlich simulieren kann, oder wo man zumindest weiß, wie man simulieren müsste, das sind die Dinger, die jetzt die Zeit im Rechner wirklich vorgeben. Nämlich Uhrenbausteine bzw. Timerbausteine. Die sind logischerweise natürlich genau spezifiziert. Da kann ich mit einer Uhr anfangen, die nicht spezifiziert ist, was die Zeit angeht. Das macht keinen Sinn. Timer-Baustein genauso, da kann ich sagen, ja, wenn ich das und das ins Config-Register reinschreibe, dann tickt die Uhr oder tickt der Timer-Baustein mit, keine Ahnung, 100 Hertz. Das ist genau festgelegt. Ja, und was wollen wir jetzt? Ja, bisher war die Maxime immer, was der Benutzer nicht merkt, das ist uns eigentlich wurscht. Wenn der Benutzer nicht merkt, dass wir zu schnell oder zu langsam sind, ist doch eigentlich egal.
Ja. Genügend nebenläufige Programme, die eigentlich nicht sauber geschrieben sind und nur funktionieren, wenn sie auch tastenschnell ausgeführt werden. Also da steht dann irgendwo ein, warte jetzt mal 2 Sekunden und wenn dann die CPU-Geschwindigkeit so überhaupt nicht zur Uhrzeit passt, dann geht's schief.
Und da kommen gleich ein paar Beispiele, so richtig prominente Beispiele, werdet ihr merken. Ja, das ist der eine Punkt. Also dem Benutzer ist es vielleicht wurscht, aber dem ist natürlich nicht wurscht, wenn Gnome abstürzt, weil er sagt, mein Applet ist nicht schnell genug hochgekommen oder irgend sowas. Die Probleme gibt's. Ja. Okay. Also was ist das jetzt für ein Problem? Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt
Das ist ein Problem, wir wollen, dass unsere Uhr konsistent ist, aber wir schnell, so schnell wie möglich simulieren wollen.
Genau, und das ist, sage ich, behaupte ich mal, das ist ein relatives Problem. Ja. Ne? Wenn die Uhr langsamer gehen würde und die CPU langsamer, passt die Sache. Wenn die CPU schneller und die Uhr schneller, passt die Sache auch. Nur wenn die Uhr schnell, aber der Prozessor langsam, dann kriegt er ein Timeout. Ne? Also das ist häufig.
Eigentlich ist ja unser Problem, dass die meisten Programme, also dass bei meisten Programmen sich bei mir keine Gedanken darüber gemacht haben, für was sie eigentlich Zeiten brauchen. Also eigentlich will man halt verschiedene Zeitquellen, die verschiedene Anforderungen erfüllen und die man auch für so eine virtuelle Maschine irgendwie unterschiedlich behandeln muss. Also so Netzwerk, das tatsächlich mit der wirklichen Außenwelt steht und nicht ein simuliertes Netzwerk ist, da muss halt unsere Zeit so vergehen, wie sie in der echten Welt vergeht. In anderen Dingen wollen wir vielleicht, dass sie fair für die virtuelle Maschine vergeht. Das heißt dann, also so, ja, wie lange braucht dieses Programm jetzt? Ist halt irgendwie nicht aussagekräftig, wenn das die Echtzeit um die virtuelle Maschine rum ist, wenn wir unser Programm in der virtuellen Maschine ausmessen wollen. Das heißt, an der Stelle brauchen wir eine Zeit, die relativ zur virtuellen Maschine verläuft. Und dann brauchen wir vielleicht noch eine Zeit, die um die Tunnelbahn verläuft.
Du hast schon ein paar Punkte der nächsten Folien vorweggenommen. Ne? Also das sind alles so Sachen, die da irgendwie reinspielen. Das Erste, was man aber festhalten kann, ist, ich habe euch jetzt so angedeutet, die zwei Dinge sind definiert. Die stehen in der Doku, die könnt ihr haarklein nachlesen. Das ist auf Mikrosekunden, Nanosekunden spezifiziert. Alles andere hier oben, da könnt ihr auch mal gucken, ob ihr in den Manual-Pages von den CPUs, von den Grafikkarten, von denen und so was findet. Ihr werdet in keinem Manual irgendein Wort namens Zeit finden.
wird so Pi mal Daumen, wird dort ausgemessen und simuliert und mehr als Pi mal Daumen braucht er nicht wirklich, weil auch echte Hardware gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen.
Genau, das ist nämlich auch der Punkt. Guckt euch die Intel AMD Manuals an, da steht nichts drin über Zeit. 0, gar nichts. In den Zeiten bis zum, ich glaube, 386er, da stand noch drin, eine Addition braucht einen Takt, wenn es mit Registern, braucht 5 Takte, wenn mit Speicher, braucht 3 Takte, wenn mit Emiliertwert gerechnet wird. Seit 386 kein Wort mehr drin. Ja, warum? Du sagst, das muss ja nur so ungefähr stimmen, hast du recht. Warum steht es nicht mehr drin? Ja, weil letztendlich die CPU-Hersteller sich es offen halten wollen, wie lang ihre Pipeline ist. Sie wollen sich offen halten, wie viele Pipelines parallel sie einbauen. Sie wollen sich offen halten, wie groß der Cache ist, wie schnell der Cache ist, wie hoch die Taktrate ist. Also ihr seht, das ist so ein Sammelsurium von verschiedenen Faktoren, die da jetzt reinspielen. Die wollen sie sich offen halten. Und wenn natürlich jetzt Intel Zeiten reinschreiben würde, was weiß ich, eine Addition dauert genau 5 Nanosekunden, dann könnten sie nie wieder einen schnelleren Prozessor bauen. Das wollen sie natürlich nicht. Ja, dementsprechend, also da steht nichts drin über Zeit, Grafikkarte genauso, Platte, ja, jeder Hersteller gibt an, ich habe eine schnelle Platte, aber wie schnell, sage ich dir nicht. Das hat für uns Vorteile, weil wenn Intel nicht sagt, wie schnell der Prozessor ist, dann ist im Prinzip jeder Prozessor, den wir nachbilden, korrekt. Und wenn er langsam ist wie eine Schnecke, er ist an sich korrekt. Also er erfüllt die Spezifikation namens Handbuch, ohne irgendwelche Einschränkungen. Hilft uns aber nur bedingt, weil Gnome immer noch abstürzt. Aber das könnt ihr mal so im Hinterkopf behalten. Im Prinzip ist jede Art der CPU-Simulation, wenn sie denn funktional korrekt ist, auch zeitlich gesehen korrekt. Jedenfalls was das Handbuch angeht. Bei Platten gilt im Prinzip das Gleiche. Eine Mini-Ausnahme. Bei IDE und ATA-Platten, S-ATA-Platten steht drin, eine Platte muss, wenn sie dann ein Kommando geschickt kriegt, innerhalb von, ja, lasst mich lügen, so und so vielen Millisekunden, nein, in Millisekunden sind es glaube ich, ihr Busy-Bit setzen. So nach dem Motto, ja, ich habe gesehen, du hast mir ein Kommando geschickt, ich bin ja schon beschäftigt, ich mache ja schon. Da gibt es eine Spezifikation, muss innerhalb von, ich glaube, 1,3 Millisekunden oder irgend sowas, da muss das Busy-Bit auf 1 gehen. Steht nicht drin, dass es nicht auch sofort auf 1 gehen darf. Steht auch nicht drin, wie lange die Platte dann busy sein soll, höchstens oder irgend sowas. Aus meiner Sicht ist es gedacht, letztendlich um Betriebssystem überhaupt eine Chance zu geben, rauszukriegen, habe ich eine Platte, ja oder nein. Ne, dann muss man irgendwie mal ein Kommando hinschicken und dann einen Augenblick warten, reagiert das Ding jetzt oder reagiert da nichts? Ah, da reagiert was, okay, dann habe ich eine Platte oder dass ich eben eine Zeit habe, nach der ich abbrechen kann und sagen kann, ja, da ist sicher keine Platte an dem Port. Ne, dafür gibt es eine einzige Zeitbedingung in der Platten, gilt im Prinzip auch für CD-ROM, DVD-Laufwerk und so. Ja gut, Netzwerk, das wisst ihr selber, Netzwerk, weiß der Henker, wann da irgendwelche Päckchen ankommen. Das hat natürlich auch der einzelne Hersteller nicht in der Hand. Er hat zwar in der Hand, die Bits rauszuschicken, aber wann sie auf der anderen Seite ankommen, weiß der Henker, was die Router dazwischen mit den Päckchen noch machen. Da gibt es natürlich keine Spezifikation. Jo. Okay, das haben wir uns gerade schon mal so grob angeguckt. Ne? Anzahl der CPU-Instruktionen pro Zeiteinheit ist definitiv keine Konstante. Das war in uralten Zeiten vielleicht mal eine Konstante. Ja, okay, also nicht im Sinne von ausgeführte CPU-Instruktionen als Zahlen, aber da konnte man sich noch überlegen, da stand noch im Manual drin, die Instruktion braucht 5 Takte und die braucht 3 und so. da konnte man im Prinzip dann dementsprechend simulieren. Aber das, was wir vorhin gesagt haben, so Caching, Pipelining, Sprungvorhersage noch, ne? Wenn die funktioniert, sind wir schnell, wenn die nicht funktioniert, sind wir plötzlich langsam. Superskalar, ja, wie viele Integer-Einheiten haben wir denn in dem Ding?
Ja, voll. Also tatsächlich inzwischen Prozessoren, die manche Befehle in verschiedenen der superskalaren Einheiten ausführen können, aber unterschiedlich schnell. Also so,
ja, gibt's auch noch.
Die Full-Blown Arithmetik-Alu, die kann alles, ist aber für manche Sachen tatsächlich langsamer als die Schmalspur-Alu, die halt nur addieren und shiften kann.
Zum Beispiel. Ja, ja. Und mindestens da fängt es dann an, ganz blöd zu werden. ich kenne das vielleicht, manche CPUs reduzieren ihre Taktfrequenz selber, wenn ihnen zu warm wird. Und das hängt ja jetzt nicht einmal mehr von dem Rechner allein ab, das hängt im Prinzip auch noch vom Sonnenstand ab und ob die Sonne gerade durchs Fenster aufs Motherboard scheint, dann ist der Rechner plötzlich langsamer. Ne? Also spätestens da sieht man, das kann man vergessen, das funktioniert nicht, das extrem genau nachzumachen. Ja, ein letzter Punkt steht noch dabei, nebenläufiges DMA, das haben wir bisher noch so gar nicht. Was heißt das? Naja, könnt ihr euch vorstellen, eine CPU rechnet, muss sich dementsprechend Instruktionen aus dem Speicher holen. Es kann aber natürlich passieren, dass nebenläufig auch die Platte, sagen wir mal, Daten in den Speicher ablegen will. Dann konkurrieren die um den Bus. Was soll heißen, der DMA-Baustein bremst die CPU ein bisschen aus. Das können wir bisher in unserer Simulation natürlich gar nicht, weil wir ja gar nichts Nebenläufiges haben. Wir sagen immer, liebe CPU, mach du mal einen Schritt. Zweite CPU, jetzt bist du dran, mach mal einen Schritt. DMA-Controller, jetzt bist du dran mit deinem Schritt. Wir hatten jede Komponente hat ihren Step. Aufruf, aber schön sequenziell der Reihe nach. Heißt natürlich, nebenläufig ist da nichts. Die werden sich nicht in die Quere kommen. Also auch so ein Effekt, den kann man in dem Sinne nicht nachmachen. Beziehungsweise nur sehr, sehr aufwendig. Jo, wie gesagt, die Infos stehen in keinem Handbuch. Insofern können wir dann sagen, jo, dann ist auch unsere Lösung an sich korrekt. Muss natürlich dann wiederum heißen, für Betriebssysteme, Applikationen und so weiter, die müssen eigentlich mit jeder Art von schneller, langsamer CPU-Kombination klarkommen. Linux muss damit klarkommen, dass es vielleicht eine rasend schnelle CPU, aber einen Schnarchzapfen langsamen Speicher hat oder umgekehrt. Oder ich habe irgendein Legacy-uralt Plattending dran geschlossen. Ja, Linux darf nicht abbrechen, weil die Platte, keine Ahnung, in einer Millisekunde nicht die Daten geliefert hat oder sowas. Jo, dementsprechend muss man sagen, Timeouts darf man eigentlich nicht in sein Programm einbauen. Wir haben keine Definition, wie schnell unsere CPU ist. Wir haben keine Definition, wie schnell eine Platte Daten liefern muss. Insofern können wir auch nie sagen, nach 2 Sekunden muss irgendwas fertig sein. Das funktioniert nicht. Ja, wenn ihr eure Praxis anguckt. Ja, es gibt ein paar Beispiele, habe ich das hier nicht so aufgeschrieben, aber du hast natürlich recht, es gibt ein paar Beispiele, da kommt man um blöde Timeouts nicht rum. Mindestens mal ein Netzwerk. Auf meinem Rechner habe ich im Prinzip ja noch alles unter Kontrolle. Da weiß ich, ob ein Prozess läuft oder nicht, oder ob ich ihn gestartet habe oder nicht. Aber wenn ich natürlich eine Anfrage an einen entfernten Rechner stelle und ja, nicht in einer brauchbaren Zeit eine Antwort kriege, was mache ich denn dann? Ne? Ich kann natürlich unendlich lange warten, aber da sitzt der Benutzer dann auch daneben und hätte er vielleicht eigentlich lieber mal eine Fehlermeldung, so nach dem Motto, der Kumpel auf der anderen Seite antwortet nicht. Da brauchen wir dann natürlich irgendeine Art von Timeout. Deshalb habe ich hingeschrieben, ne? Im Allgemeinen, also wenn ihr mal programmiert, schaut, dass ihr das irgendwie, wenn es geht, hinkriegt, ohne Timeouts. Jo, I/O-Komponenten sind ähnlich unspezifiziert. Wie gesagt, diese eine Ausnahme da gibt es. In dementsprechend ist dann auch jedes I/O-Zeitverhalten an sich erst einmal korrekt. Betriebssystem muss damit einfach klarkommen. Fertig.
Man muss wieder zwei I/O dazu zählen, dass man das dann bei der Aktie nicht die Timing-Zeit in der Spezifikation steht.
Nee.
USB-Timing-Zeit, das ist quasi alles vom Postprozessor aus. Nicht unbedingt. Das ist das Betriebssystem. Nee, doch. Man muss da auch. Wir müssen Antworten innerhalb von bestimmten Deadlines kommen.
Ja,
ich habe da schon mal auf USB rumgefummelt und wenn man dann Antworten verstanden oder ein bisschen langsam ist, dann das hört sich sehr ungut. Nee, das habe ich nicht gekannt, ich bin nur WLAN umgeleitet.
Das dämliche USB-IP.
Und damit kämpfe ich auch gerade. Jo, okay. Also gut, USB können wir vielleicht nochmal offline drüber diskutieren. Also ich behaupte mal, also im Wesentlichen ist es nicht spezifiziert und muss auch nicht unbedingt spezifiziert sein. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich, weiß ich, sagen wir mal bei Radio, Fernsehgeschichten. Wenn natürlich jetzt, sagen wir mal, eine Satellitenempfangsschüssel ihre Daten liefert und jetzt unser I/O-Gerät nicht schnell genug die Daten in den Rechner reinfüttert, dann haben wir natürlich Bildaussetzer. Ja, gut, da muss man dann sagen, das Ding muss nur schnell genug sein. Es ist nicht spezifiziert, wie schnell, aber muss natürlich so schnell sein, dass die Daten letztendlich rechtzeitig im Rechner ankommen. Jo, okay, Uhren-Timer-Bausteine, habe ich gesagt, die sind sehr genau spezifiziert. Also da könnt ihr das auf Mikrosekunden, zum Teil Nanosekunden nachlesen. Damit könnt ihr natürlich auch dann die Simulation entsprechend basteln. Nur ihr wollt jetzt nicht die Uhr auf Nanosekunden nachmachen. Weil so, erstens seid ihr nicht so schnell. Und zweitens, wenn ihr die Uhr natürlich jetzt wirklich so genau nachmacht, dann braucht ihr 3/4 der Rechenzeit, um die Uhr nachzumachen und habt kaum noch Zeit, den Rest des Rechners nachzumachen. Ja, was machen wir da? Ja, gut, ich sag mal, die Uhr muss jetzt nicht auf Mikrosekunden genau gehen. Ja, manchmal schon. Also wenn ihr, sagen wir mal, Profiling macht, dann wollt ihr natürlich schon genaue Uhrzeiten.
Oder auch wenn jemand versucht, FTP auszuführen bei der Virtual Maschine.
Ich sag mal umgekehrt, NTP bügelt das Problem wieder glatt.
Auch wenn es die Uhr komisch durch die Gegend springt?
Springen darf sie nicht, logisch. Ja. Aber sie darf so einen Hauch von driften.
Ja, driften, aber nicht. Ja. Dann muss ungenau sein, wer weiß, was physikalische Uhren nicht sind.
Sie darf natürlich nicht vor- und zurückspringen und solche Geschichten, klar. Aber wenn sie so leicht, was weiß ich, sie tickt nicht mit einer Millisekunde genau, sondern mit 99 Mikrosekunden, 999 Mikrosekunden, diese eine Mikrosekunde, völlig wurscht. Das bügelt ein NTP über lange Zeit wieder gerade. Und als Benutzer merke ich das eh nicht. Also wenn ich da auf meinen Desktop gucke und sehe unten links die Uhr ticken, wer merkt das so genau? Timer-Bausteine natürlich so ähnlich. Auch die sind genau spezifiziert, genauso wie die Uhr. Wie ist das mit denen? Müssen wir die ganz genau nachmachen? Oder wie genau muss es dann sein? Ja. Ja, wie funktioniert denn also das Zeitmanagement auf modernen Rechnern?
Du holst einmal die Zeit in der Hardware-Uhr und danach zählt er die Software weiter.
Genau. Ne? Also normalerweise, das was ich einmal brauche, ist die Uhrzeit beim Booten. Und danach programmiert sich eigentlich jedes Betriebssystem irgendwelche Timer und sagt, ich hätte gerne Interrupt, keine Ahnung, einmal, ja, 100 Mal pro Sekunde zum Beispiel. Und was ja dann die Uhr, die ich abfragen kann mit so einem Time of Day System Call oder so, das ist letztendlich die Uhrzeit vom Booten plus 593.748 Timer-Ticks. Ja, bei 100 Hertz, ne, dann könnt ihr euch das ausrechnen. Das ist das, was normalerweise die Uhrzeit, Uhrmanagement im Rechner macht. Ja, jetzt zurück, wie genau muss es sein? Die Uhr ist uns eigentlich herzlich wurscht. Wie simulieren wir die? Ja, wir fragen den echten Rechner, wie spät ist es dann fertig? Ja. Das Fragen dauert natürlich, keine Ahnung, ne, ganz klein bisschen. Ja, vielleicht, keine Ahnung, Mikrosekunde zu spät. Egal, die echte Uhr auch nicht ganz genau. Ja, danach brauchen wir sie eh nie wieder. Danach brauchen wir nur noch den Timer. Insofern, wenn du gesagt hast, die müssen zueinander passen. Nö. Ja, rein theoretisch machen wir natürlich mal einen Reboot, dann brauchen wir den Uhrenchip noch einmal. Ja, fragen wir halt einen echten Rechner noch einmal, die passt. Jo, gut, wie genau brauchen wir die Timer-Bausteine?
Nach dem Reboot, wenn die Zeit früher ist, als es vor dem Reboot war, nimmt uns die Software eventuell übel.
Könnte sein, das kann dir rein theoretisch, aber auf einem echten Rechner auch passieren. Auch die echten, CMOS-Uhren, die sind, also die gehen auch so mehr nach dem Mond. Da gibt es ganze Paper-Berge über Uhren und Uhrensynchronisation, genau aus dem Problem.
Die Uhrzeit einfach absichtlich langsamer oder schneller läuft, um sie anzugleichen, aber immerhin monoton.
Jo, okay. Also, was wir jetzt brauchen, das ist, vorhin klang es schon so ein bisschen an, es gibt, ich sag mal, zwei Punkte, was die Uhr angeht. Ein Punkt ist, das klang jetzt auch schon durch, ne? Wenn ich neu boote, dann darf die Uhrzeit nicht plötzlich früher sein als beim letzten Mal, wo der Rechner noch lief. Das ist das, was ich hier so bezeichne als sogenannte kausale Reihenfolge. Ne? Ein Event, was nach einem anderen passiert, muss auch einen Zeitstempel haben, der größer ist als der andere vorher. Das ist was. Ja, die Menschheit denkt einfach so. Ne? Wenn ein Event nach dem anderen ist, dann ist auch zeitlich gesehen, ne, dann muss die Reihenfolge passen. Sonst passt hinten und vorne nichts mehr. In vielen Fällen reicht uns das aus. So nach dem Motto, ja, ich schicke ein Kommando an die Platte und dann muss die Platte eine Antwort schicken, aber bitte schön nach meiner Anfrage. Ne? Aber gut, ihr merkt das schon, das ist irgendwie logisch. Wenn ich eine Anfrage schicke, ja, woher soll die Platte vorher wissen, was sie tun soll, bevor ich nicht die Frage gestellt habe? Logisch? Logisch schon, ist aber nicht so. Warum ist das nicht so? Was macht ihr? Also, ihr habt eure CPU, da steht irgendwas drin, was weiß ich, Instruktion gleich Kohle, dann kommt ein Switch. Hier, je nachdem, welche Instruktion das ist, und dann kommt hier irgendwie so ein Case Out, und beim Out steht dann irgendwie, ja, macht da vielleicht noch ein bisschen was und dann kommt ein Bus out irgendwas. Oh, was macht der dann? Dann wird der EIP erhöht. Äh, und dann ist euer Switch zu Ende. Jetzt kann es euch rein theoretisch passieren, jedenfalls sieht es im ersten Augenblick so aus, als wenn die Antwort da wäre, bevor das Out fertig ist. Warum? Ja, euer Bus-Out ist ja irgendwie jetzt ein Aufruf von der Busfunktionalität. Der Bus guckt nach, wer hat sich registriert. Ach, liebe Platte, du bist gemeint. Macht das die Out-Funktion von der Platte. Sprich, schreibt das Kommando in die Platte rein. Was macht die Platte? Guckt sich das Kommando an und sieht, das soll ich machen. Okay. Macht die das Kommando, ist mit dem Kommando fertig, schickt einen Interrupt. Der Interrupt geht über den Bus zurück an die CPU. Ja, und in der Interrupt-Funktion, ja, wann wird die aufgerufen? Die wird aufgerufen vor dem EIP++. Jedenfalls, wenn ich so geschrieben habe. Ja, dann kann es euch an der Stelle rein theoretisch passieren, dass ihr den falschen EIP, also je nachdem wie ihr es macht, den falschen EIP pusht. Ne? Eigentlich, also da wäre dann die kausale Reihenfolge durcheinander. Ich sage, kommt darauf an, wie ihr es macht. Ne? Wenn ihr es richtig macht, man kann natürlich auch das EIP++ kann man natürlich davor schreiben. Spätestens dann wäre das Problem weg. Aber ihr seht, die Reihenfolge, die ist eventuell, ich sag mal virtuell, ein bisschen durcheinander. Das passiert jedenfalls in anderer Reihenfolge als in der echten CPU. Okay, da muss man nur drauf aufpassen, dann funktioniert es natürlich auch. Diese kausale Reihenfolge, das, mindestens das ist das, was die Applikation erwarten. Also wenn ihr euch irgendwelche Paper anguckt über Zeitmanagement in verteilten Systemen und so, die gehen zumindest alle davon aus, dass die Nachricht beim anderen nicht ankommt, bevor sie bei mir abgeschickt worden ist. Und gehen meistens dann noch von FIFO-Kanälen aus, also dass eine Nachricht, die über die Leitung geht, nicht von einer anderen überholt werden kann. Okay, also solche Sachen, diese Reihenfolge, die muss stimmen. Jo, das andere, was man als Benutzer allerdings ganz gerne hätte, das sind dann letztendlich auch die korrekten Zeitabstände. Sei es, dass man jetzt wirklich in der Maschine was messen will, wie schnell ist dann jetzt mein Programm oder so. Oder sei es jetzt, ich möchte, dass die Uhr in der richtigen Frequenz tickt. Damit ich, wenn ich dann am Desktop auf die Uhr gucke, auch die richtige Uhrzeit sehe. Ja, das ist das, was ein normaler, echter Benutzer gerne hätte. Ja, das sind, also ihr seht, das sind erstmal zwei verschiedene Aspekte an sich. Jo, wie sieht es in der Realität aus? In der Realität muss man sagen, natürlich egal, welches Kommando ich an meine Platte schicke oder an meine serielle Schnittstelle oder an meine Grafikkarte oder was auch immer, ich kann das Kommando hinschicken, aber es ist nicht sofort fertig. Man kann sagen, mindestens ein Takt wird das Ding zur Bearbeitung brauchen. Und in der Realität sind das häufig auch 100 Takte oder zigtausend Takte, je nachdem, was für ein Kommando das ist. Jo, das könnte natürlich jetzt hier ein Problem sein. Ich sage meiner Platte, lies mal einen Block. Ja, und bevor mein Out-Kommando-Befehl fertig ist, ist die Platte schon fertig. So, wir haben Callback aufgerufen, im Callback macht die Platte das, was sie soll und schickt sofort ihren Interrupt zurück. Ja, also so könnte man es dann machen. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Mini-Platte. Diese Disk-Out-Funktion wird aufgerufen. Von da und die guckt jetzt, ja, wenn es hier ein Kommando, ein Schreib-Lese-Kommando ist, dann guckt da und macht und liest und tut und sagt Status okay und sagt fertig. So eine Platte hätte ich gerne in echt. No, wenn ich ihr ein Kommando schicke, dass in dem Moment, wo der Out-Befehl fertig ist, auch der Interrupt schon da ist. Wäre ganz neckisch. Ja, dann können wir ein paar Terabyte pro Sekunde übertragen. Jo, eine andere Variante wäre, um das überhaupt mal ein bisschen echt wirken zu lassen, dass man sagt, ja, ich gebe als Status nicht sofort ein OK, sondern ich sage als Status busy. Bin gerade dabei. Das ist letztendlich auch das, was eine echte Platte tut, das habe ich ja vorhin angedeutet. Ne? Wenn sie ein Kommando kriegt, muss sie innerhalb von so und so vielen Mikrosekunden busy sagen. So, und dann könnte sie sich irgendeinen Zähler aufziehen, sagen wir mal auf 1000 setzen. Ja, und in ihrer Step-Funktion, wenn der Timer noch gesetzt ist, zählt sie einen runter und beim nächsten Mal noch einen runter und beim nächsten Mal noch einen runter. Und wenn er dann bei 0 angekommen ist, dann sagt er, Status okay, jetzt bin ich fertig. So, ist das nicht nur unnötiger Aufwand? Wir haben ja vorhin gesagt, es spielt keine Rolle, wie schnell eine Platte ist.
Das Betriebssystem verlässt sich halt darauf, dass es nicht instantan fertig ist.
Weil, genau.
Wenn ich jetzt in meinem Betriebssystem so das irgendwie sinnvoll asynchron implementiere, dann schicke ich deinen Auftrag an die Platte und dann merke ich mir in der Queue, dass ich den Auftrag an die Platte geschickt habe und dann kann ich mir in Propeller in dieser Queue nachschauen. Und wenn ich das in genau der Reihenfolge mache und die Platte instantan fertig ist, dann schaue ich in meinen Intro-Tender und ich habe hier gar keinen Auftrag, weil...
Genau. Und da gibt es viele solche Beispiele. Ich weiß nicht, warum Betriebssystemprogrammierer das irgendwie noch nicht Intros haben. Also ein Beispiel...
Es kaschiert halt Latenzen, wenn man es so rummacht. Wenn man ja weiß, dass die Latenz da ist.
Ja, also wir haben das in V-Maschinen am Anfang so gemacht. Ne? Ich schicke das Kommando an die Platte, Platte macht sofort, Platte sagt sofort, dass sie fertig ist. Und das gleiche haben wir mit serieller Schnittstelle, Keyboard-Controller, Maus-Controller und so weiter so gemacht. Es ist uns alles um die Ohren geflogen, aber wirklich alles. Es fing damit an, dass der Rechner gesagt hat, keine Tastatur. Da haben wir gesucht, wieso keine Tastatur? Ja, was hat er gemacht? Hat an den Tastaturcontroller das Kommando geschickt, sag mal, wer du bist. Ja, PS2, MF halbe, ne, wie heißt das? Die alten Tastaturen, egal, PS halbe, die alten Tastaturen, AT-Tastatur, die allen kann man so ein Kommando hinschicken, identifiziere dich mal. Ja, und wenn nichts zurückkommt, dann weiß ich, keine Tastatur da. Ja, natürlich kam bei uns was zurück, aber es kam zu früh zurück. Was nämlich Linux gemacht hat, er hat erstmal das Kommando geschickt und dann den Interrupt-Händler programmiert. So ähnliches Problem hatten wir dann, ich glaube, bei der seriellen Schnittstelle. Erstmal Kommando geschickt. Und dann den Interrupt-Händler, allerdings auch so ungeschickt noch gemacht, dass vorher überhaupt gar kein Interrupt-Händler da war. Dementsprechend ist er dann in Wildnis gepfft. Haben wir erstmal eine ganze Weile gebraucht, bis wir gemerkt haben, wieso steht er da mitten im Wald? Ne? Warum springt er jetzt im Interrupt irgendwo hin? Ja, Platte glaube ich ging sogar, aber CD-Laufwerk ging auch nicht. Alles, also ihr könnt darauf wetten, alles hat da eine Macke an der Stelle. Betriebssysteme gehen immer davon aus, obwohl sie es eigentlich nicht dürften, muss man dazu sagen.
Code, der für diese Geräte geschrieben ist, und die dürfen sich darauf verlassen, wie so ein Gerät hält oder nicht.
Also bei der Platte ist nicht spezifiziert, wie schnell sie ist. Sie muss mindestens so und so schnell sein. Da steht nicht, dass sie nicht schneller sein darf. Sie darf so schnell antworten. Und das, also ich gebe euch Brief und Siegel, ein altes Linux fliegt euch um die Ohren in 10 Jahren, wenn ihr genügend schnelle Hardware dran hängt. Das wird so sein. Also an der Stelle, man so, eigentlich muss man da das, in diesem Falle Linux, also Windows war auch nicht besser, davon abgesehen, eigentlich müsste man die an der Stelle fixen. Und das Linux, habe ich gesehen, ist an einigen Stellen auch gefixt worden, also unsere Tastatur, also der, die Tastaturabfrage, die ist jetzt auch gemacht, erstmal Interrupt-Händler aufsetzen und dann identifiziere die schicken. Das haben sie nachträglich irgendwann umgedreht, das war im, weiß gar nicht, 2-3er Testkernel, glaube ich, irgendwann mal. Jo, okay, also was haben wir an Problemen? Wir haben zum einen natürlich das Problem, die virtuelle Maschine ist langsamer als das Original. Ja, dann kriegen wir so, was wir vorhin hatten, so Timeout, irgendwas. Ich bin der Meinung, ich habe da ein Programm gestartet, aber das Programm hat sich nicht schnell genug bei mir zurückgemeldet. Ich glaube, da ist was schiefgegangen, Fehlermeldung, Abbruch, blöd. Zum Teil haben wir aber auch das Problem, dass unsere virtuelle Maschine schneller ist als ihre echte. Ein Beispiel hatten wir hier, ne? Also wenn wir es jetzt nicht zwangsweise verzögern, dann ist die Platte blitzschnell. Es gibt auch andere Beispiele, wann ist unsere virtuelle Maschine auch noch schneller als eine echte?
Vor allem, was über den Bus geht, wenn wir den Bus hier mit CPU-Takt simulieren, was in
ja.
den normalen Maschinen nicht der Fall sein wird.
Ja.
Zum Beispiel der Tour-Controller oder was auch immer.
Ja. Ja, normalerweise alle Plattengeschichten. Weil natürlich die echte Platte, die muss erstmal rotieren, bis sie da ist, wo sie hingehört. Und sie muss dann vielleicht den Kopf noch positionieren. Unsere Platte, naja, wir benutzen eine Datei vom Linux-Rechner als Platten-Image. Die liegt aber vielleicht auch schon im Buffer-Cache. Und der Buffer-Cache ist logischerweise natürlich viel schneller als die echte Hardware. Da kriegen wir praktisch instantan den Puffer zurück. Wenn wir, sagen wir mal, zwei virtuelle Maschinen auf ein und der gleichen echten Maschine simulieren, mit Netzwerk dazwischen, dann ist natürlich das Verschicken über Netzwerk, ja, ne, das geht auch instantan, wir schreiben ja nur im Speicher, der andere liest sich aus dem Speicher wieder aus, das geht natürlich viel schneller, als seriell die einzelnen Bits über die Leitung rüber zu schieben.
Infrared-Latenzen sind auch deutlich niedriger und umschränkter. Also je nachdem, wie wir unsere Infrareds implementiert haben, aber.
Ja. Also, okay. Ja, ihr seht, wir sind zum Teil drastisch langsamer, weil die Simulation einfach aufwendig ist. Wir sind zum Teil aber auch drastisch schneller im Sinne von instantan passieren Dinge, die auf echter Hardware mehrere Takte brauchen. Manchmal reicht es ja, dass es echt nur ein Takt mehr ist, aber das reicht vielleicht so, nach dem Kommando schicken, dass ich schnell noch meinen Interrupt-Händler setzen kann, bevor der Interrupt kommt. Das muss nicht viel sein, aber so ein paar Takte müssten es vielleicht sein. Jo, gut, was haben wir da? Also wenn virtuelle Maschinen zu langsam, haben wir schon gesagt, dann haben wir vielleicht irgendwelche Timeouts, die in der Realität eigentlich nicht da wären. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Windows, Linux, BSD, wie sie alle heißen, die kennen eigentlich keine Timeouts in, oder keine Zeitbedingungen im Sinne von ein System Call dauert nur eine Millisekunde. Wenn ihr mal in die Manpages reingucken von Linux, da werdet ihr mit Zeit nichts sehen. Es gibt Betriebssysteme, die garantieren irgendwas. Das sind so die kleinen Embedded irgendwas, Real-Time Operating Systems. Da gibt es zum Teil Spezifikationen, das heißt, was weiß ich, ein Malloc-Aufruf dauert maximal eine Mikrosekunde. In der großen Welt, Linux, Windows, BSD, macOS, wie sie alle heißen, kein Timing. Also nach außen hin kennen die Betriebssysteme normalerweise nichts Zeitmäßiges, intern allerdings sehr wohl. Ja, wann brauchen wir das? Wir brauchen es einmal für Hardware. Ja, einmal um das richtig zu machen, ne? Also im Sinne von erst Interrupt-Händler und dann Kommando schicken. Aber auch für Detektierung von Hardware. Was macht ein Linux, wenn er bootet? Er schickt im Prinzip an jedes bekannte Gerät, also Linux bekannte Gerät, mal ein Kommando hin und guckt, ob das Gerät darauf antwortet. Also typischerweise, wie vorhin erklärt, bei der Tastatur. Tastatur, was für eine Tastatur bist du denn? Sag mal. Und wenn da was zurückkommt, dann weiß ich, da ist eine Tastatur, erstens, und ich weiß, was für eine Tastatur. Wenn da nichts kommt, weiß ich auch was. Keine Tastatur. Aber da muss ich natürlich eine Zeitbedingung einhalten, in irgendeiner Form. Ich schicke ein Kommando und jetzt kann ich natürlich nicht unendlich warten. Wäre schön, aber unendlich würde heißen, ja, eine nicht existierende Tastatur erkenne ich nicht. Weil die antwortet natürlich nicht irgendwann. Also an der Stelle bei der Hardware-Detektierung, da brauche ich Hardware-Timeouts. Ja, Timeouts, die eigentlich nicht spezifiziert sind. Also ich versuche, die Platte zu identifizieren, schicke ein Kommando hin, identifiziere dich. Ja, dann muss ich allerdings irgendwann mal abbrechen, um sagen, ja, da hängt keine Platte an meinem Controller dran. Dieser Abbruch ist, sag mal, willkürlich. Ich kann natürlich den Timeout sehr lang machen, dann bin ich sehr sicher, dass ich alles erwische, was an Platten dranhängt. Dann bootet mein Rechner allerdings sehr langsam. Ja, dann versucht er die Platte zu identifizieren, 5 Minuten warten, keiner identifiziert sich, na, dann ist die Platte wohl nicht da. Dann frage ich den nächsten Controller, hast du eine Platte? 5 Minuten warten, ja, das will man nicht. Also deshalb sind die Timeouts meistens dann doch so ein bisschen hart an der Grenze, sage ich mal. Ja, und logischerweise gibt es natürlich irgendwelche Timeouts bei Netzwerkprotokollen, das kennt ihr. Da muss man einfach irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, sonst geht Netzwerk einfach nicht.
Also ich würde sagen, eigentlich hängt die Verwendung von Timeouts immer daran, ob ich gerade meine Vertrauensdomäne verlasse. Also alles, was ich nicht unter Kontrolle habe, zum Beispiel auch deine Platte dran liegt oder nicht, dass wir gut sind oder auch das Netzwerk reagiert oder nicht, da kann ich valide den Timeout benutzen, um das abzufragen. Und das gilt ja auch für die Softwareseite. Also wenn ich zum Beispiel kein Vertrauen habe in den Prozess, der gerade läuft, und das muss ein Betriebssystem haben, also kein Betriebssystem Vertrauen in den Prozess, zum Beispiel, weil es ja irgendwie rumeidelt, dass man die Möglichkeit hat, den trotzdem noch irgendwie abzuschießen. Also, das ist keine Rückmeldung unter Windows. Das muss ja auch
mit einem auslaufen. Man hat es immer ganz gerne, um Fehler irgendwie abzufangen in einem Bereich, auf dem man, wie du sagst, keine echte Kontrolle hat.
Ja. Es gibt ja auch quasi das Zwischen-Hardware-Netzwerk-Protokoll, das kenne ich von SATA, da hat Linux auch Timeouts, weil diese modernen SATA-Tabs so komplex sind, dass diese Netzwerkverbindung SATA, da kommt halt gelegentlich dann mal nichts mehr, dann muss man halt einmal den Bus resetten und dann kommt wieder was.
Ja, okay, das sollte ja nicht sein, aber passt in den Punkt Hardware mit rein.
Du nutzt irgendwie so ein Timeout von, ich weiß nicht, Brüssel hat 10 Sekunden und wenn da keine Antwort ist.
Dann schubst man nochmal, kann gut sein, ja. Gilt im Prinzip natürlich für die Netzwerkprotokolle genauso, IP-Protokoll. Wenn ich was schreiben will, ich schreibe immer mal wieder, bis ich eine Antwort kriege. Ja, genau, an den Stellen gibt es Timeouts und da kommen wir nicht drum rum. Das Dumme ist, wir kommen nicht drum rum, aber wie gesagt, wir haben das Problem, dass die Zeiten sich gegenüber dem Original natürlich immer irgendwie verschieben. Jo, hier noch ein kleines neckisches Beispiel, haben vorhin schon mal GNOME. Wenn ich mich bei GNOME einlogge, dann kriege ich meine ganzen Applets, was weiß ich, wofür die alle gut sind. Das Problem ist, die müssen sich bei GNOME selber beim Desktop irgendwie anmelden, damit sie dann von, keine Ahnung wie das unter der Haube funktioniert, aber irgendwie von dem GNOME selber verwaltet werden können. Wenn die sich allerdings nicht rechtzeitig melden, dann geht GNOME davon aus, so nach dem Motto, das ist irgendwie so ein Upwork laufendes Applet, das taucht nichts, das hängt in der Endlosschleife, das schießen wir jetzt ab. Mit dem Effekt, wenn ich mich auf einem virtuellen Rechner einlogge und wenn der nicht schnell genug ist, dann funktioniert GNOME überhaupt nicht. Ich kriege einfach einen ratzeputzleeren Desktop. Alle Applets, die ich eigentlich kriegen sollte, werden alle ratzeputz weggeräumt, weil sie alle nicht schnell genug hochkommen. Bei mir war der Effekt, eins habe ich immer gekriegt. Ja, wenn ihr alle anderen weggeschossen habt, dann ist die verbleibende Rechenzeit genügend, dass das letzte Verbliebene das gerade noch schafft, sich anzumelden. Ja, das ist natürlich ein Zustand, works. Ja, was soll ich mit dem Gnome anfangen, was ein ratzeputz leeren Bildschirm hat? Funktioniert einfach nicht. Gut, da muss man natürlich sagen, da haben die Application-Programmierer wohl irgendwas falsch gemacht. Ich habe es nämlich mal nachprobiert. Ich habe einfach mal einen etwas älteren PC genommen und auf dem älteren PC das Gnome installiert. Da kriege ich auch einen ratzeputz leeren Gnome-Desktop. Funktioniert nicht. Also der Gnome geht einfach davon aus, wir haben eine gewisse Performance. So, damit haben sie getestet. Jeder hat es auf seinem Rechner getestet. Auf seinem Rechner ging es. Ja, keiner hat es mal getestet auf einem langsamen Rechner.
Hat man auf Linux denn irgendeine sinnvolle Möglichkeit, einen Zähler abzufragen, der so diesem Taktzähler entspricht? Also, dass ich einen Timer stellen kann in Abhängigkeit von meiner Rechenleistung? Ich meine, so als Anwendungsprogrammierer, so dass das auch mit dem Kernel in 5 Jahren noch läuft.
Du hast einfach keine Auskunft letztendlich, wie lange es braucht, bis eine Applikation ihre Initialisierung durch hat. Das ist so.
Ja, du nutzt den
Ich meine, wenn ich den. Wenn ich auslesen könnte, wie viel Takt die CPU schon läuft, dann sollte ich das ja als Abschätzung dafür nehmen, wie.
Als Abschätzung kannst du natürlich vieles nehmen.
Wie ich es auch noch gedacht habe, ja, aber als Anwendungsprogrammierer unter Linux weiß jetzt nicht, wie die CPU konfiguriert ist, was steht in diesem Zähler drin.
Du weißt ja auch nicht, was nebenläufig läuft, zum Beispiel.
Ja,
also eigentlich darf man da keine Annahme treffen, dass innerhalb von, keine Ahnung, 2 Sekunden das Applet läuft.
Wenn ich meinem Applet nicht vertraue, was mache ich dann? Wenn ich halt weiß, dass ich manche Applets schwach programmiert habe, dann sie gelegentlich mal abschmieren und nichts mehr tun.
Gut, es soll jetzt hier nicht darum gehen, die Lösung für solche Programme zu finden. Ich möchte nur sagen, das ist ein Problem für virtuelle Maschinen. Ne? Andersrum. Ja, gut, das andere mit dem Beispiel Keyboard, dass das zu rechtzeitig reagiert, das war die andere Beistelle. Ja, was machen wir jetzt? Max hatte vorhin schon so Andeutungen, was man jetzt in der virtuellen Maschine bzw. in der Umwelt ganz gerne hätte. Ja, das ist einmal das, dass man sagt, ja, ein Benutzer, der hätte eigentlich ganz gern, dass die virtuelle Zeit der realen Zeit entspricht. Nur wenn ich dann, keine Ahnung, mein Word-Dokument in meiner virtuellen Maschine editiere und ich editiere und dann gucke ich auf die Uhr und, oh, ich will weg, ja, dann sollte die Uhrzeit da unten schon der echten Zeit entsprechen, ne? Sonst verpasse ich meine Verabredung oder sowas. Das andere haben wir jetzt gesehen, beispielsweise dieses Applet-Problem. Das wäre ja weg, wenn ich sage, die virtuelle Zeit, die läuft gemäß Simulationsfortschritt. Also die Uhr tickt nicht nach echter Zeit, sondern die Uhr wird hochgezählt, immer, sagen wir mal, wenn die CPU eine Instruktion ausgeführt hat. Und dann teilen wir einfach die Anzahl der Instruktionen durch, keine Ahnung, 1 Milliarde. Sagen wir mal, wir haben Gigahertz-Rechner und dann tickt die Uhr mit Sekunden.
Wenn die virtuelle Zeit so viel langsamer ist?
Nö, überhaupt nicht.
Naja, prinzipiell, so rein technisch, könnte es das ja durchaus machen. Also solange der Griff konstant ist, ist ja egal, ob der jetzt Faktor 1,0001 oder Faktor 100 ist.
NTP steigt schon aus, ich glaube bei 10% Abweichung oder so. Also da geht gar nichts. Jo, also sollte euch jetzt klar sein, beides hätte was. Eigentlich hätte ich gerne beides. Aber es ist irgendwie klar, dass beides nicht geht. Ja, wir sind nicht so schnell wie die echte CPU, also schaffen wir es nicht in der echten Zeit. Jetzt, entweder muss jetzt die CPU nicht so schnell sein, wie sie in echt wäre, oder die Zeit läuft langsamer als in echt. Eins von beiden kann man sich aussuchen. Was man sich eventuell noch überlegen kann, und da kommen wir nachher noch drauf, dass wir das eventuell kombinieren können im Sinne von, wir schalten ab und zu mal zwischen den zwei Möglichkeiten hin und her. Ja, wann könnte man hin und her schalten? Habt ihr Ideen? Jetzt nicht die Frage, wie man das macht, sondern überhaupt, wann das sinnvoll wäre.
Wir wissen, was das Betriebssystem, wann wir einen Timer verwendet. Also wenn wir wissen, welche Timer anfragen wir wie beantworten wollen.
Ja.
Wenn wir sehen, oh, dieser Timer-Interrupt hier, der steuert die Uhr, die der Benutzer nachher sieht, geben wir mal die eine Zeit zurück und
ja.
Sonst geben wir die andere zurück.
Ja, ja zum Beispiel. Okay, dann, deshalb habe ich gesagt, wie die Umschaltung passiert, das ist noch eine andere Baustelle. Da muss man natürlich irgendwie interpretieren, was will er jetzt von mir. Ne? Und das ist natürlich nicht trivial. Aber die Idee wäre auf jeden Fall, man könnte zwischen diesen zwei Methoden hin und her schalten. Folgende Idee, ich sage einfach mal, generell sind wir gemäß der realen Zeit unterwegs. Nur wenn wir merken, es wird kritisch im Sinne von, ja, jetzt müsste eigentlich ein Interrupt zur richtigen Zeit kommen, dann könnte man ja mal umschalten auf Simulationsfortschritt. Und wenn der Interrupt da war, zur richtigen Zeit, dann können wir wieder zurückschalten und sagen, ja, jetzt kann die CPU auch wieder langsamer laufen.
Also ich hätte eher andersrum gesagt, ich hätte gesagt, so eigentlich das Wenigste aus der Zeit, wo wir nur eigentlich mehr oder weniger nur diese Uhrzeit, die der Benutzer nachher sieht, alles andere kann doch mit Simulationsfortschritt zählen, oder nicht?
Kommt auf die Anwendung an. Als Benutzer hätte ich gerne die reale Zeit und alles andere ist mir wurscht. Jo, gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Also erster Punkt, virtuelle Zeit gemäß realer Zeit. Ja, Nachteile könnten natürlich sein, die Interaktionen der Komponenten untereinander sind schwierig, weil ne, dann ist eben die Festplatte zu schnell oder beziehungsweise meistens ist die CPU einfach nicht zu langsam für den Rest. So, Plattensimulation und so habt ihr euch das mal alles angeguckt. Das geht relativ einfach, da ist nicht viel zu tun. CPU-Simulation mit den ganzen EAX-Berechnen, Instruction-Pointer-Berechnen, Flex-Berechnen, das dauert lange. Jo, was uns natürlich auch noch passieren kann, ist, das hatten wir bisher noch gar nicht, es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwas so langsam ist, dass es gar nicht mehr läuft. Ja, und das kann letztendlich passieren, weil unser Prozess, in dem wir simulieren, dass der einfach mal rausgeswappt wird. Der wird ab auf Platte, was weiß ich, Betriebssystem hat viel anderes noch um die Ohren. Dann wird unsere virtuelle Maschine mal ganz beiseite geschoben. Dann rechnen sie mal ein paar Millisekunden überhaupt nicht. Dann laufen natürlich eventuell Timer ab. Also wenn sie dann wieder anläuft, dann sind Timer-Interrupt sofort da, obwohl die Maschine zwischen dem letzten Timer-Interrupt und dem jetzigen Timer-Interrupt gar nichts gemacht hat. Was in Wirklichkeit natürlich nie und nimmer vorkommen kann. Da kann es einem rein theoretisch sogar passieren, was in echt auch nicht auftreten kann. Man kriegt einen Timer-Interrupt, sprich die CPU springt in den Timer-Interrupt-Händler. Ja, jetzt wird sie weggescheduled. Jetzt wacht sie wieder auf. Ja, jetzt ist aber so viel Zeit vergangen, dass ein Timer-Interrupt kommt. Sie hat aber den letzten Timer-Interrupt noch gar nicht abgearbeitet. Dann kann es am rein theoretisch passieren, dass der Timer-Interrupt durch einen Timer-Interrupt unterbrochen wird. Was in echt nie vorkommen kann.
Ja, oder das verliert den Timer-Interrupt aus sind und den Interrupt noch gleich acknowledged hat.
Was jetzt auf die CPU-Architektur ankommt, ja. Kann sein, dass sie die nächsten gar nicht annimmt. So, und dann gehen uns Zeit, dann gehen uns Timer-Ticks verloren. Und wir haben vorhin gesagt, unsere Uhr läuft gemäß den Timer-Ticks. Wenn wir jetzt natürlich immer mal welche verlieren, auch schlecht. Gut, Realzeitbedingungen sind natürlich in keinster Weise einzuhalten. Wenn unsere CPU schlicht zu langsam ist, ja, dann wird sie gewisse Sachen nicht schaffen in der richtigen Zeit. Der andere ist ja auch Vorteile. Das eine ist, wir können natürlich, wenn wir mit der realen Zeit rechnen, auch mit der realen Umwelt gut kommunizieren. Soll heißen, beispielsweise Internet funktioniert. Ist logisch, wenn ich jetzt ein Netzwerkpäckchen verschicke, irgendein TCP, IP, irgendwas, dann zieht sich die CPU irgendwelche Timer auf, damit sie, wenn das Päckchen verloren geht, es eventuell nochmal schickt. Ja, die Timer müssen passen. Aber die passen jetzt, weil wir machen das gemäß der Realzeit und dann wird natürlich auch das Timing-Verhalten von TCP, IP richtig nachgemacht. Genauso auch hier reale Umwelt im Sinne von Benutzer. Ihr könnt euch vernünftig einloggen. Das ist nämlich, da kommen wir gleich drauf, ihr könnt euch, wenn der Simulationsfortschritt die Zeit fortschreitet, könnt ihr euch nicht einloggen. Warum kann man da sich nicht einloggen? Ja, sehen wir gleich. Ja, letzter Punkt, wenn wir gemäß realer Zeit agieren, dann kann man beispielsweise auch virtuelle und reale Maschinen miteinander mischen. Was weiß ich, der eine ist Spielserver, der andere Client, was manchmal ganz nett ist. Ich will meinen Mail-Server, meinen echten Mail-Server updaten. Traue mich aber nicht, weil schwierige Sache und Mail verlieren wollen wir nicht. Dann setze ich vielleicht mir eine virtuelle Maschine auf mit einem Mail-Server, so konfiguriert, wie ich mir das denke. Und dann schicke ich dem einfach mal E-Mail und probiere aus. Das Mail verschicken kann ich dann von einer echten Maschine machen. Ich schicke die Mail einfach zu der virtuellen Maschine. Das geht nur dann, wenn beide mit Echtzeit agieren. Jo, wie sähe das, also diese Bildchen kommen jetzt ein paar Mal. Was wir haben, ist einmal die Radezeit, die schreitet fort und wir haben natürlich hoffentlich jedenfalls auch, dass unsere virtuelle Zeit voranschreitet. Ja, und wenn wir sagen, virtuelle Zeit gleich reale Zeit, dann haben wir hier so einen schönen, letztendlich so diese 45 Grad Diagonale. Was einem passieren kann, ist allerdings, dass die virtuelle Zeit löchrig ist. Was meine ich damit? Ja, ich meine damit, es kann natürlich sein, dass der Simulator zu bestimmten Zeiten nicht läuft, weil er einfach vom Betriebssystem weggeschedult ist. Dann kann es mir natürlich passieren, dass ich bestimmte virtuelle Zeiten nie sehe. Einschließlich beispielsweise der Timer-Interrupt, die in der Zeit hätten kommen sollen. Ich habe in meiner virtuellen Zeit einfach Löcher. Es gibt Bereiche, also wenn ich ein kleines Programm schreibe, was nichts anderes tut, als nur die Uhrzeit abzufragen, Uhrzeit, 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 dann seht ihr, ja, da kommt ein Timestamp, 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 nix, Timestamp, 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 komisch. Mindestens mal eine gute Möglichkeit rauszufinden für irgendein Virus, ob er dann auf einer echten Maschine oder einer simulierten läuft. Ja, wenn die Timestamps nicht, also wenn die Löcher haben, dann weiß ich, ich bin auf so einer weggeschedulten Maschine am Laufen. Jo, andere Variante, also wir hatten jetzt ja mehrere Nachteile, gucken wir mal, was es hier an Nachteilen und Vorteilen gibt. Virtuelle Zeit gemäß Simulationsfortschritt, also wie gesagt, die Idee, meine Uhr tickt nur dann, wenn die CPU, sagen wir mal, so und so viel CPU-Instruktionen ausgeführt hat. CPU macht 100 Instruktionen, dann tickt die Uhr einmal. 100 Instruktionen, Uhr macht wieder einen Tick. Ja, Nachteil, ich kann mit der realen Umwelt nicht mehr interagieren. Warum jetzt genau? Na gut, TCP, IP, da passen die Timeouts nicht mehr so.
Nicht nur die IP-Protokolle verlassen sich irgendwie auf Zeit.
Also Netzwerkprotokolle ganz allgemein, okay, ja,
ja,
hast du recht. Ja, was würde denn da passieren? Kommen die Timeouts jetzt zu früh oder zu spät oder gar nicht? Oder wann kommen die jetzt? Das ist jetzt nämlich die Frage. Und ich behaupte, sie kommen zu anderen Zeiten.
Ich habe ein Problem mit Timer, ich habe auch ein Problem mit der Uhrzeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Authentifikation mit einem anderen Server machen will,
ja,
die Uhrzeit signiere und
ja,
wenn die Uhrzeit nicht passt.
Ja, hast recht. Das ist noch eine andere Baustelle. Bleiben wir mal bei den Timeouts. Was ist, wann, also einmal durchdenken, wann kommen jetzt die Timeouts? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich behaupte, sie kommen zu anderen Zeiten. Das heißt nicht früher, das heißt nicht später, ich sag mal zu anderen Zeiten. Was ist jetzt anders? Stellt euch vor, eure CPU ist gerade, also hat ein Netzwerkpäckchen verschickt und ist jetzt fürchterlich am Rechnen. Soll heißen, die Zeit vergeht langsam, weil ne, die CPU muss ja erstmal so und so viele Instruktionen schaffen, bevor dann die Uhr ticken darf. Das heißt, die Uhr tickt sehr langsam. Das heißt, ich kriege erst sehr spät einen Timeout. Soll heißen, wenn ich in der Zwischenzeit keine Antwort gekriegt habe, dann verschicke ich mein Päckchen nochmal, aber sehr viel später als normal. Andere Variante, es kann sein, ich verschicke das Päckchen und habe jetzt nichts zu tun. Ich warte auf Antwort von anderen. Was mache ich? Rufen Halt auf. Ja, und das ist jetzt der gegenteilige Effekt. Ein Halt kann man natürlich perfekt simulieren in Nullzeit. Ne, da kann ich sagen, da können Millionen von Takten innerhalb von Nullzeit vergehen. Weil solange ich keinen Interrupt kriege, rennt die Zeit. Ne, passiert ja erst dann wieder was, wenn Interrupt kommt. Vorher wacht er aus dem Halt nicht auf. Also kann ich bis zum nächsten Interrupt in Nullzeit 1 Milliarde Sekunden drauf addieren. Ja, würde heißen, ich habe mein Päckchen verschickt, mache einen Halt. Damit springt die Zeit ganz weit in die Zukunft. Oh, dann sind natürlich sofort alle meine Timeouts abgelaufen und ich würde sofort danach das Wiederholpäckchen schicken. Und würde damit praktisch mein Internet fluten mit Wiederholnachrichten. Ne, ich würde ja ein Wiederholpäckchen nach dem anderen schicken, weil ne, meine Zeit springt ja immer sofort bis zum Timeout. Funktioniert logischerweise natürlich auch nicht. Aber ja, würde funktionieren. Aber mein Internetprovider wird sich bedanken, wenn ich da massiv Wiederholpäckchen schicke, die ich eigentlich gar nicht schicken bräuchte. Ja, das nächste, was auch nicht geht, und das gehört zur gleichen Kategorie, was ich vorhin angedeutet habe, ich kann mich in meinen Rechner nicht mehr einloggen. Warum kann ich mich nicht einloggen? Typischer Fall, ich setze mich an die Konsole, da steht ein Bootprompt, Username, Frage, Prompt. Ja, dann tippe ich meinen Namen ein und tippe Return. Dann kommt Passwort, Doppelpunkt. Und ich soll mein Passwort tippen. Was passiert aber, wenn ich mein Passwort nicht schnell genug tippe? Was macht ein normales Linux oder Unix da? Ja, wenn ich in einer Minute mein Passwort nicht eingetippt habe, dann bricht er ab und schreibt wieder Username hin. Also ich muss innerhalb von einer Minute mein Passwort tippen. Was passiert aber? Ja, er schreibt hin Passwort Doppelpunkt und da hat er nichts mehr zu tun. Sprich, macht einen Halt. Und was macht das Halt? Guckt, ja, macht nichts mehr. Das heißt, in der Simulation kann ich in blitzartiger Geschwindigkeit bis zum nächsten Interrupt simulieren. Was ist der nächste Interrupt? Ja, der nächste Interrupt kommt in einer Minute, weil Timeout. Also springt er praktisch von der Ausgabe Passwort-Doppelpunkt bis zum Timeout in Nullzeit. In der Zeit schaffe ich es nicht, mein Passwort einzutippen. Also mit der Variante kann ich mich nicht mehr einloggen in meinem Rechner. Das ist natürlich Käse. Was eventuell geht, und das kann man dann wiederum natürlich machen, ich kann natürlich dann einen virtuellen User vor meine Konsole setzen. Und der guckt auf den virtuellen Bildschirm und sieht Passwort-Doppelpunkt und der tippt jetzt. Aber weil das natürlich auch gemäß Simulationsfortschritt funktioniert, ist das von der Zeit her richtig. Der kann sich einloggen.
Diese Probleme würden doch jetzt ein ganzes Stück besser, wenn ich wenn ich Holes habe, einfach weiter einen Simulationsfortschritt simuliere. Also wenn ich in Holes habe, gucke, wie schnell ist meine Uhr denn vorher gelaufen und dann entsprechend auf keine Interrupt so lange warte.
Das wäre dann die Geschichte, wir mischen das alles miteinander.
Dann habe ich immer noch nicht echte Uhrzeit. Ich gucke ja nicht die Realzeit an, sondern ich gucke an, wie schnell ist die Zeit vorher vergangen und simuliere das während dem Hold weiter, auch wenn ich schneller könnte.
Dann könnte man immer noch deterministische Simulationszeit haben.
Dann kommen wir auch noch dazu.
Ich tue so, als ob ich was zu tun habe während dem Hold.
Dann bist du aber zwangsweise langsam plötzlich, was ich natürlich eigentlich auch wieder nicht will.
Ja, das bin ich aber sowieso.
Jo, andererseits, Vorteile hätten wir jetzt auch. Ne, ich hätte alles jetzt deterministisch. Was heißt das? Das heißt, meine Interrupts beispielsweise, die kommen jetzt zu ganz genau festgelegten Zeitpunkten. Virtuellen Zeitpunkten, logischerweise. Ne, die CPU macht jetzt ihre so und so viele Instruktionen. Dann ist eine bestimmte Zeit abgelaufen. Dann kommt der Timer-Tick. Kann mir jetzt nicht passieren, was weiß ich, die Maschine ist mal weggescheduled oder irgendwie solche Geschichten und dadurch verschieben sich jetzt die Timeouts. Nö, wenn meine Maschine weggescheduled ist, ist okay, dann simuliert sie ja auch nicht weiter. Dann bleibt die CPU stehen, die Zeit bleibt stehen, es bleibt alles eingefroren. Sie wacht sozusagen erst wieder auf, in dem Moment, wo sie weiter simuliert. Deterministisch ist natürlich eine klasse Sache, reproduzierbar. Beispiel dazu, wir haben mal mit V-Maschinen, wie gesagt, wir haben ja da so Fehlerinjektionsexperimente gemacht. Da haben wir mal versucht, Software Rate auszuprobieren, wie gut ist Software Rate. Ja, wir haben einfach einen Linux-Kern kompilieren lassen, virtuell. Und während er das gemacht hat, haben wir virtuell eine Platte kaputt gehauen und haben mal geguckt, ob das Software Rate das auf die Reihe kriegt. So, da ist er uns ein paar Mal abgestürzt. Das haben wir dann als Bug-Report an die Software-Rate-Leute geschickt. Da haben die bloß zurückgeschrieben, bei mir geht's. Ist uns noch nie aufgetreten. Ja, dann standen wir da, ja, wir haben zwar gesehen, es ist abgestürzt, aber wir konnten es nicht reproduzieren. Das war dann letztendlich einer der Gründe, warum wir in V-Maschinen diesen deterministischen Modus eingebaut haben. Da konnte man dann wirklich genau reproduzieren. Man konnte ihn also letztendlich als Simulationsvorschrift sozusagen V-Maschinen und ein entsprechendes Skript schicken, wann dann der virtuelle Hammer fällt. Und dann genau jedes Mal wieder ist die Maschine an der Stelle dann gecrasht. Jo, wenn wir das nach Simulationsfortschritt machen, dann passen natürlich alle Zeitbedingungen, wenn wir sie dann richtig simuliert haben. Also in unserem Simulator richtig reinprogrammiert haben, dann läuft jetzt das Keyboard mit der richtigen Antwortgeschwindigkeit, die Platte mit der richtigen Antwortgeschwindigkeit, die CPU mit der richtigen relativen Geschwindigkeit gegenüber Platte, Keyboard, Netzwerk und so weiter. Und was natürlich auch ganz nett ist, wenn man das gemäß Simulationsfortschritt machen, dann kann man sehr schön debuggen. Ich kann die Maschine anhalten, kann, sagen wir mal, in die Register der CPU gucken, im Speicher nachgucken. So, wenn ich mir alles angeguckt habe, dann kann ich zum Beispiel einen Single-Step machen. Und mit dem Single-Step der CPU macht dann auch sozusagen die Uhr so einen Minischritt. Mit jedem Schritt, den ich die CPU machen lasse, macht auch die Umwelt genau zeitlich gesehen den richtigen auch Zeitfortschritt. Das geht natürlich ansonsten, sagen wir mal, bei irgendwelchen Realzeitsystemen überhaupt nicht. Wenn echte Hardware außenrum ist, die irgendwie, keine Ahnung, Reaktionsgeschwindigkeiten der CPU erfordern, ja, wenn ich da die CPU mal anhalte zum Debuggen, dann ist mein System normalerweise kaputt. So, also typischerweise, was weiß ich, will meine Rakete zum Mond schicken. Ja, wenn ich da den Prozessor mal kurz anhalte, um mal zu gucken, ob er noch richtig läuft, ja, anhalten ist nicht, ne? Sonst ist die Rakete sowieso unten. Hier bei der Simulation kann ich alles anhalten, dann friert die Rakete, die virtuelle, irgendwie auf halbem Wege zum Mond, friert sie ein und ich kann sie dann so schrittweise weiterfliegen lassen. Jo, wie schaut es da aus mit unserem Diagramm? Also auch hier wieder reale Zeit, virtuelle Zeit. Ja, das, was am meisten vorkommen wird, ist wahrscheinlich das hier. Unsere echte Zeit geht normal voran, die virtuelle Zeit langsamer, deshalb wir sind unterhalb der Diagonalen. Rein theoretisch kann es uns auch mal passieren, dass wir mal schneller sind. Wir haben irgendeinen Bereich, der sich leicht simulieren lässt, warum auch immer. Dann können wir vielleicht ein bisschen Zeit aufholen. Wir sind vielleicht in einer Halt-Simulation. Ja, CPU-Halt ist, wie gesagt, da brauche ich nichts tun, ne? Brauche nur warten, bis der nächste Interrupt kommt. Bis dahin brauche ich gar nichts tun, sprich ich kann praktisch bis zum nächsten Interrupt vorspringen. Dann können wir innerhalb, ja, praktisch von null Zeit, null echte Zeit, können wir einen großen Sprung in der virtuellen Zeit machen. Ja, und so haben wir dann irgendwie so ein Geeier. Ja, ich habe es jetzt hier mal optimistisch gemalt, dass man auch mal über die Diagonale kommt. Kann vorkommen. In der Praxis wird es natürlich wahrscheinlich so sein, dass wir immer irgendwie unterhalb der Diagonalen sind. Jo, letzter Punkt. Also wir versuchen mal das Ganze zu kombinieren. Habe ich jetzt mal dynamische Zeit genannt. Also wir schalten dynamisch hin und zurück zwischen diesen zwei Simulationsvarianten. Dann kann man sagen, ja, das, was ich eigentlich gerne hätte, ich möchte so weit irgendwie möglich nach Realzeit. Also das ist ja das, was ich so intuitiv, ne, wenn ich eine virtuelle Maschine starte, ich möchte mich da einloggen, ich möchte mit dem Internet kommunizieren, dann möchte ich Realzeit haben. Aber das müsste man jetzt irgendwie ja fordern, sagen wir mal, wenn unsere virtuelle Maschine weggescheduled ist und jetzt die CPU gar nichts schafft, weil weggescheduled, dann darf auch kein Interrupt mehr kommen. Ja, beziehungsweise wenn die Maschine wieder anläuft, dann dürfen nicht sofort wieder alle Interrupts kommen, sondern die CPU muss erstmal Gelegenheit haben, zumindest ein paar Instruktionen machen zu können. Jo, und dementsprechend sagen wir dann ja, wenn die Hardware irgendwie, also diese Mindestanzahl noch nicht hat, dann würden wir sagen, ja, dann wird die virtuelle Zeit einfach mal verlangsamt. Ja, wie würde das aussehen? Also wir würden normalerweise kontinuierlich mit der normalen Zeit laufen, bis zu einem Punkt, wo unsere Hardware ja nicht hinterherkommt, da würden wir dann mal ein bisschen verlangsamen, bis wir über irgendwie einen großen Rechenbatzen drüber sind. Und dann läuft die Zeit wieder normal. Ja, dann wären wir natürlich, wenn wir jetzt die Zeit ab und zu verlangsamen, dann wären wir natürlich irgendwann der Zeit hinterher. Da ist die Frage, schaffen wir es vielleicht irgendwann, diese Zeit wieder aufzuholen? Und da versuchen wir dann das auszunutzen, dass es ja vielleicht mal einfache Simulationsbereiche gibt, beziehungsweise, das wäre natürlich das Schönste, wir haben irgendwann mal einen Halt. Ja, und wenn wir einen Halt haben, dann können wir natürlich gegebenenfalls in der Uhrzeit springen, nämlich die verlorene Zeit mit einem Hops wieder nachholen. Nee. Wir springen ja bis. Also dieser Sprung in der Zeit, in der virtuellen Zeit, der geht ja bis zum nächsten Ereignis.
Ja, schon habe ich das TCP-Paket zwar vermisst.
Ja, okay, TCP, also was wir hier machen können, wir können natürlich jetzt nicht, sagen wir mal, mehrere Sekunden aufholen. Ja, dann gehen irgendwelche Päckchen verloren oder solche Geschichten. Aber was man natürlich eventuell schafft, das sind irgendwie so Millisekunden wieder aufholen. Millisekunden merkt kein Mensch, so nach dem Motto. Also das merkt ein Benutzer natürlich sowieso nicht, der hat jetzt keine so genaue innere Uhr, dass er Millisekunden merkt. Und so ein TCP, IP und so, denen ist jetzt Millisekunden auch herzlich wurscht. Und selbst so eine Hardware-Detektierung, ich schicke meiner Platte so ein Identifiziere-Dich-Kommando und warte dann mal, bis eine Antwort kommt. Auch da geht es, also das ist, Millisekunden sind da vielleicht noch verschmerzbar. Aber du hast natürlich recht, wenn die Sprünge größer waren, also wenn ich der Zeit zu weit hinterher bin, dann darf ich nicht zu sehr springen. Jo, wie würde das aussehen? Also von der Idee her, wir sind einfach 1:1 Realzeit gleich virtuelle Zeit. Ja, und wenn es uns mal passiert, was weiß ich, zum Beispiel weggescheduled, dann sagen wir, dann springt danach nicht die Uhrzeit auf die reale Zeit, wenn wir wieder dran sind, sondern wir sind dann mit der Uhrzeit da, wo wir weggescheduled wurden, merken allerdings, oh, wir sind der Zeit hinterher und versuchen die jetzt irgendwie, und das sollte man natürlich dann auch irgendwie ein bisschen linear machen, also jetzt nicht, also das kann ich natürlich auch machen, mehr oder weniger jetzt hier sofort hochspringen, das hilft uns nichts, sondern die Zeit dann irgendwie ja, über die Zeit hinweg wieder aufholen. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Jo, gut, also gehen wir erstmal wieder zu den Vor- und Nachteilen, die man da hat. Nachteil ist auf jeden Fall natürlich, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne? Sind wir in der virtuellen Maschine jetzt der Zeit voraus, hinterher? Wenn wir hinterher sind, wie weit sind wir hinterher? Wenig bis keine Ahnung. Und selbst wenn ich das jetzt so ein bisschen vorhersagen könnte, dass ich sage, naja, ich kann ja mal ausprobieren, wie schnell bin ich mit meiner CPU-Simulation. Ja, sagen wir mal, ich bin halb so schnell wie das Original. Das kriegt man ja vielleicht noch raus. Dann weiß ich, wie oft ich vielleicht Zeit wieder aufholen muss. Ja, aber es kommt natürlich jetzt noch zusätzlich das Problem dazu, dass mein Zeitverhalten jetzt noch abhängig wird von der Auslastung von meinem echten Rechner, auf dem ich bin. Gut, das sind natürlich echte Programme auch, die sind auch davon abhängig, wie viel noch nebenläufig läuft. Echte Programme kommen damit klar. Aber ein Betriebssystem ist normalerweise nicht dafür ausgelegt, dass parallel noch was anderes läuft und dass ein Betriebssystem mal weggescheduled wird. Wir haben ja neulich besprochen, Xen und so, was mehrere Betriebssysteme parallel laufen lässt. Da, ja, da muss man zum Teil auch am Linux-Kern ein bisschen rumfummeln, dass man das hinkriegt. Also nicht 1:1 ein Linux-Kern. Jo, Vorteile wären aber natürlich, man könnte jetzt mit der realen Umwelt kommunizieren. Ja, ich habe jetzt gesagt, unter Umständen, das geht so in die Richtung, was du gesagt hast. Ne? Also man, wenn man zu weit springt, dann verliert man vielleicht doch wieder Timeouts. Da muss man sagen, es geht wahrscheinlich, und die Wahrscheinlichkeit wird größer, wenn die Maschine schnell genug ist. Also dementsprechend dann meine Maschine, die simulierte Maschine auch schnell genug ist. Dass sie einen gewissen Simulationsfortschritt pro Zeit eben hinkriegt. Ja, und dementsprechend kann man dann die virtuellen Maschinen und die realen Maschinen mischen. Und das ist natürlich ein schönes Einsatzgebiet, das typische Einsatzgebiet, sage ich mal. Ich starte in QEMU mein Windows und da editiere ich mein Word-Dokument. Das ist also der typische Einsatzzweck heute, was man gerne hätte. Jo, jetzt haben wir gesagt, wir müssen die virtuelle Zeit und die reale Zeit irgendwie aneinander anpassen. Wie machen wir das? Alleine, damit ich es überhaupt machen kann, muss ich ja mal die echte Zeit wissen. Die virtuelle Zeit wissen ist kein Problem, da kriege ich einfach in meine, sagen wir mal, Uhrensimulation, da steht ja irgendeine Art Timestamp sowieso drin. Kein Thema. Das ist einfach eine Variable, die kann ich mir rauslesen, dann habe ich die Uhrzeit. Wo kriege ich jetzt aber die Uhrzeit vom Host her? Ja, get time of day. Und das machen wir alle Millisekunde, haben wir gesagt. Doofe Idee, ne? Also einerseits Ne, haben wir ja vorhin diskutiert, so eine Millisekunde Abweichung ist okay, aber viel mehr soll es vielleicht nicht werden. Wenn ich es jetzt aber so auf Millisekunden anpassen will, dann müsste ich ja auf Millisekunden genau die echte Uhrzeit wissen. Dann müsste ich aber im 1000 Hertz Takt ein Get Time of Day aufrufen. So, dann sind 3/4 der Rechenleistung, die ich zur Verfügung habe, schon mal dafür weg. Blöd. Dann kriegst du 100 Mal pro Sekunde einen Hinweis, wie spät es ist.
Ja, so erwartet es natürlich das Ziel.
Ja, dann hättest du aber schon eine Abweichung von 10 Millisekunden. Also wenn dein Programm läuft, dann kannst du entweder zu regelmäßigen Zeitpunkten ein Get Time of Day aufrufen oder du kannst natürlich auch sagen, schick mir mal ein Interrupt, also ein Signal, ein Alarm wird es dann wahrscheinlich sein, ne? Dann weißt du zu dem Zeit, wo das SIG-Alarm kommt, jetzt ist es so und so spät. Ja, doch.
Ja, dann passt
doch. Aber das ist genauso teuer, als wenn du zu dem Zeitpunkt ein Get Time of Day aufrufen würdest. Weil ein Signalhändler macht am Ende vom Signalhändler einen SIG Return. Und das SIG Return ist ein System Call.
Ja, okay.
Ne? Also wenn du jetzt einen SIG Alarm kriegst und am Ende vom SIG Alarm einen SIG Return machst, dann ist das ein System Call. Boah, jetzt auch ein Get Time of Day aufrufen können. Nichtsdestotrotz, ein Vorteil hättest du schon mal. Du kriegst natürlich die Uhrzeit gesagt, so nach dem Motto, ob du wissen willst oder nicht. Du weißt immer, jetzt ist es so spät, auch wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Schleife stehst und da nibbelst, du kriegst es gesagt. Hier kriegst du es natürlich nur gesagt, wenn du auch wirklich selber nachfragst. Genau, aber gerade in der längeren Schleife simulierst, fragst du ja vielleicht gar nicht. Insofern ist das mit den Interrupts eventuell besser. Was die Zeit angeht, also vom Aufwand auf Auswand, vom Aufwand her gesehen, ist aber das Gleiche. Ja, andere Ideen? Ja, Timestamp-Counter könnte man natürlich schnell abfragen. In Sender-Instruktionen, das kostet fast nichts. Aber das haben wir neulich mal beim Profiling uns angeguckt, das Ding geht nach dem Mond. Also ihr wisst nicht genau, wie das Ding tickt. Also je nachdem, bei variabler Taktfrequenz variiert das Ding gleich mit. Vielleicht aber auch nicht. Das sagt einem auch nicht viel. Jo, also wir müssen uns irgendwie einen Algorithmus auskaspern, der nur letztendlich selten die Uhrzeit braucht. Aber trotzdem das genau genug regelt.
In dem Bereich von 100 Millisekunden ist mir diese Monduhr ja vielleicht genau genug. Also dann guckt halt einfach erstmal, wie groß ist die Differenz im Get Time of Day zwischen den. Also das sollten ja 100 Millisekunden sein, macht ja wahrscheinlich ein Zickalarm und muss nicht voll. Und dann gucke ich halt einmal, wie ist mein Counter und beim zweiten Mal, wie ist mein Counter und dann sage ich, so viel Counter sind 100 Millisekunden und das stimmt dann schon so irgendwie ungefähr.
Na, also von deiner Idee, einmal echte Uhrzeit mit Get Time of Day und Read Timestamp Counter, dann ein paar Mal nur Read Timestamp Counter und dann vielleicht irgendwann mal wieder Get Time of Day, um das Ganze wieder ein bisschen zu justieren. Wäre eine Idee, das wäre auf jeden Fall schon mal schneller. dann könnte man, sagen wir mal, die Get-Time-of-Day-Dinger nur jedes, keine Ahnung, zehnte Mal oder so und zwischen den dann nicht mehr Millisekunden, sondern 10 Millisekunden, dann 9 Mal nur so ein Retimestamp-Counter. Billig.
Das ist auch dieses Symmetrum. Also die Unterlösung, die sich Alarm so machen, vielleicht alle 100 Millisekunden sich ein Signal zustellen lassen und dann aber 10 virtuelle Zeiten.
Mhm. Nach dem Motto, ich nehme immer das, aber ich lasse mich ab und zu mal wieder justieren. Wäre eine Möglichkeit. Ich werde euch Freitag was viel Eleganteres vorstellen. Ich danke euch fürs Mitmachen. Die Uhrzeit ist wieder um. Gut, dass ich das heute nicht schaffe, das war mir klar. Wir haben ja noch dreimal. Jo, Freitag sehen wir uns. Bis dahin, Dankeschön.